Allah ist groß, Allah ist mächtig. Wenn er auf dem Stuhl steht, dann misst er 1,60. Ob der Kabarettist Matthias Belz sein kleines Spottverslein aus den 90er Jahren heute noch so aufsagen würde, das könnte ungesund sein. Naja, zum Glück ist er schon tot. Da stört ihn keine Bombendrohung mehr. Islamisten finden Witze über Allah nicht komisch. Religiös Korrekte wohl auch nicht. Warum können dann andere Menschen darüber lachen? Nun, natürlich aufgrund der Diskrepanz zwischen Erwartung und der angedeuteten Realität. Das Unerwartete und auch die Diskrepanz sind ja meist des Witzes Pointe. Und manche Christen lachen vielleicht mit, weil sie sich da in sicherer Entfernung wähnen. Allah, das ist ja der Gott der Muslime, meinen sie, geht sie nichts an. Nun will ich nicht behaupten, dass das Gottesbild der Muslime und das der Christen das gleiche ist. Das unterscheidet sich schon an einigen entscheidenden Stellen, wovon die wichtigste Stelle die mit dem Kreuz ist, dass er bei uns eine völlig andere Bedeutung hat. Aber an der Bezeichnung Allah lässt sie sich nicht festmachen. Allah ist sprachlich verwandt mit Elohim und ein nicht nur bei Muslimen verbreiteter Gottesbegriff. Auch arabische Christen reden Gott mit Allah an. Und alle anderen Christen könnten Gott ist groß, Gott ist mächtig ebenso unterschreiben. Das ist ja auch das bei ihnen übliche Gottesbild, was durchaus nachvollziehbar ist. Wir bewundern Größe. Wir bewundern Stärke. Unsere Anbetung von Größe erscheint uns selbst biologisch logisch. Wir wollen zu jemand aufschauen können. Bei Männern und Frauen ist das ganz tief in der Psyche verankert. Laut Statistiken suchen Frauen immer noch unbewusst nach dem ein bisschen größeren Partner. Pech für kleine Männer und große Frauen. Aus denen wird selten ein Paar. Gut, manche versuchen das dann mit anderen Dingen zu kompensieren. Geld funktioniert gelegentlich, meint man. Naja, und dass wir Stärke bewundern, das hat ja auch ein bisschen was mit Selbstschutz zu tun. Wir wollen gerade da, wo wir uns schwach wissen, gern Schützling eines mächtigen Beschützers sein. Wenn wir also singen, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, dann, weil wir in uns eine ganz große Sehnsucht haben nach einem unschlagbar starken Partner. Und weil wir das Gefühl haben, sie in Gott gefunden zu haben, diese schützende große Hand. Ich meine, Kinder geben mir immer gerne damit an, wie stark ihr Papa ist. Und stärker natürlich als alle anderen Papas. Mein Papa kann deinen Papa verkloppen, ne? Aber als Kinder Gottes sind wir dann natürlich völlig an der Spitze. Unser Papa im Himmel hat Sonnen und Planeten erschaffen, Berge aufgetürmt, Täler gegraben, ganze Meere mit Wasser gefüllt. Was muss der bei seiner 6-Tage-Woche Schöpfung für Muckis gehabt haben? Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Boah, ey, da guckst du Schwarzenegger, alte steirische Eiche. Der wahre Mr. Universum ist ein anderer. Unsere ewige Sehnsucht nach der starken Hand findet sie nicht im alles überwindenden, alles tragenden Gott ihre Erfüllung? Die Psalmisten sehen das so. Psalm 18, Vers 2. Herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke. Psalm 28, 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Psalm 46, 2. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Psalm 59, 18. Meine Stärke, dir will ich Lob singen. Denn Gott ist mein Schutz mein gnädiger Gott. Oder Psalm 81, Vers 2, singet fröhlich Gott, der unsere Stärke ist. Jauchzet dem Gott Jakobs. Ach, da könnte ich noch lange so weitermachen. Und wenn mir die Psalmen ausgehen, dann kann ich noch mit den Propheten weitermachen. Da gibt's eine ganze Menge. Und die singen dasselbe Lied. Aber ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. In uns steckt eine starke Sehnsucht nach dem starken Gott, nach dem Helfer, dem Heiler, und dem wollen wir nahe sein. Das Problem ist nur, wir fühlen uns ihm oft fremd. Das geht uns ja nicht nur mit Gott so, dass uns Stärke auch einschüchtert, dass wir Macht ambivalent sehen. So wie wir manchmal die Gegenwart starker Menschen suchen, ihren Schutz, ihre Zuwendung, ihr Patronat, so fühlen wir uns doch in ihrer Gegenwart deswegen nicht unbedingt wohl. Wir respektieren unsere Chefs im Leben, vielleicht, wenn es gute Chefs sind, fachkompetent, aber nicht besserwisserisch, führungsstark, aber nicht dominant, selbstbewusst, aber nicht arrogant, einfühlsam, aber nicht anbiedernd. Ist das eurer? Wohl eher nicht, zumindest nicht, wenn es nach eurem inneren Meckerer geht. Solche Chefqualitäten sind schwer zu finden und noch weniger sind sie zuzugeben. Wer traut sich schon, über seinen Chef was Gutes zu sagen? Man will ja nicht als Arschkriecher oder Lobhudler gelten. Meist ist es eher so, der da oben, wir hier unten. Sympathie und Solidarität stellen sich eher so auf gleicher Ebene ein. Und es ist schon manchmal ganz schön schwer, so nicht in die allgemeine Meckerecke mit einzustimmen, wenn man schon sonst nichts zu tun hat am Tag, über den Chef kann man immer lästern. Also ein Arbeitskollege von mir, der war schwierig, der Mann. Ich weiß, der Chef, den wir da hatten, der hatte so seine Eigenheiten und Macken und der hat nie ein gutes Haar an ihm gelassen. Und als er dann gegangen war, hat er dann hinterher gemeint, naja, eigentlich hat man ganz gut brauchen können. Hat er mir aber nie gesagt. Also sagen wir mal, dein Chef ist ein guter Chef. Grundsätzlich ist er okay. Fühlst du dich dann in seiner Nähe wohl? Ja? Nein? Die meisten von uns müssten wohl eher zugeben, dass sie so ticken wie der alte Spruch, gehe nicht zum Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. Neben starken Menschen, so nett sie auch sind, fühlen wir uns leicht minderwertig, ungenügend. Ja, wir suchen ihre Stärke in der Hoffnung, dass ein wenig davon auf uns abfärbt. Wir suchen ihre Protektion, ihren Schutz. Wir bauen sie gern in unser soziales Netzwerk ein und geben auch ganz gern mit ihnen an. Hey, neulich saß ich im selben Bus wie Bruce. Ja, geil, du hast Bruce Willis kennengelernt. Nö, Bruce Lowe. Oh, kennt eh keiner mehr. Ein Freund von mir hat mal erzählt, dass er seinen Kumpel da wollte so ein Tattoo haben mit Bruce Lee. Ne? Und wollten sie ihn ablenken und dann Bruce Lowe draus machen, aber haben sie dann zum Glück gelassen. Tja, da kann der geborgte Glanz gleich wieder verpuffen, wenn man dann den falschen Bruce kennt. Bruce allmächtig wäre uns natürlich immer allen lieber. Würden wir jedoch dem echten Bruce Willis gegenüberstehen, würden wohl kaum den Mund aufreißen, ein High-Five klatschen oder Yippie-Yay, Schweinebacke zum Besten geben. Eher würden wir ihn ganz gepflegt und sittsam um ein Autogramm bitten. Stärke, Macht und Berühmtheit bewundern wir, aber all das macht uns eben auch unsicher. Wer sind wir daneben? Was haben wir zu bieten? Außer Anbetung, Lobpreis, Fankult. Unser Chef ist ein mächtiger Chef, er herrscht vom Himmel herab. Schön und recht, aber es bleibt, wir fühlen uns gegenüber denen, die wir bewundern, nicht auf Augenhöhe. Das macht echte Beziehungen schwierig, die das Fankultige oder das Funktionale übersteigen. Außer es gibt ein Bedürfnis bei unserem Helden, das wir erfüllen können. Außer er hat eine Schwäche, die ihn oder sie uns menschlich näher bringt. Das spiegeln uns auch Literatur und Popkultur. Gute Schriftsteller kennen den Kniff. Der Held wird mit einer kleinen Macke versehen, die ihn etwas weniger übermenschlich macht und ihn uns menschlich näher bringt. Die erste halbe Stunde des Boxerfilms Rocky geht es um den Menschen in seinem Alltag und mit seinen Problemen. Erst dann werden die Fäuste ausgepackt. Ohne diesen Vorspann, ohne den Menschen Rocky kennenzulernen, wäre es uns vermutlich völlig egal, ob er eins in die Fresse kriegt. John McClane, der Supercop aus Stirb langsam, hat nicht nur tolle Reflexe und fast keine Furcht, sondern lebt auch in Scheidung von seiner Frau und hat Ärger mit seinen Kindern. Da haben wir Mitleid und finden uns wieder. Je superheldiger die Helden in der Popkultur sind, umso wichtiger ist es, dass wir bei ihnen auch menschliche Eigenschaften entdecken. Sonst bleiben sie uns fremd. Peter Parker, der Spider-Man, ist zwar super stark, aber er kommt wegen seiner Heldentaten ständig zu spät und hat deswegen Ärger mit seiner Freundin. Check für alle unter uns, die auch Beziehungsprobleme haben und nicht die pünktlichsten sind. Peter Parker ist ihr Held. Da können sie auch ohne Superspinnenfäden durchaus anknüpfen. Je stärker der Held ist, desto stärker brauchen wir eine menschliche Seite an ihm, eine Schwäche, damit wir uns mit ihm identifizieren können. Perfekte Menschen werden oft kritisiert, man will sogar Fehler an ihnen finden. Bestenfalls werden sie respektiert. Geliebt werden sie selten. Ich weiß euch, ob das schon mal aufgefallen ist. Es ist immer toll, dann irgendjemand auf den Sockel zu hieven, damit man möglichst gut auf ihn schmeißen kann. Also das ist überall verbreitet. Braucht ja bloß YouTube und Internet und sonst was, was er über irgendwelche Promis gucken. Immer die Begeisterung, wenn man irgendeinen Fehler an ihnen findet. Dieses Problem kennt auch Gott. Mehr als jeder andere. Gerade das so, Perfektion, Gottes Wege sind vollkommen. 2. Samuel 22, 31. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Psalm 19, 8. Seine Werke sind vollkommen. 5. Mose 32, 4. Alles an ihm ist vollkommen. Aber ist er deswegen auch willkommen? Macht er sich so Freunde unter den Menschen? Menschen sind ja immer irgendwie unperfekt. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Römer 3, 23. Wie kommen wir damit klar, wenn da einer immer und ständig in allem größer, stärker und besser ist als wir? Mich nervt es manchmal, dass ich mit Gott so schlecht streiten kann, weil er eh immer Recht behält. Schwierig. Meistens geht es uns nicht gut damit. Wir verstehen ja nicht mal, wie es ihm damit geht, denn unsere Probleme sind ganz andere. Wer von uns kann sich in jemand reinfühlen, der allmächtig, allwissend und überall ist? Meinst du, dass du weißt, was Gott weiß, oder kannst du alles so vollkommen treffen wie der Allmächtige? Lesen wir in Hiob 11,7. Das sagt Hiobs Freund Zophar. Jetzt wissen wir, Gott hat die Reden von seinen Freunden ja in den Müll gekippt. Nach Gottes Meinung war also der Rest seiner Rede nicht so das Gelbe vom Dotter. Und doch, Freundlich, die eine Frage ist durchaus menschlich und sie ist auch berechtigt. Könnten wir bei einem Quiz gegen Gott mithalten? Ohne Heiliger Geist-Joker? Also ich würde nicht auf mich wetten. Doch wer von uns mag einen ewigen Besserwisser? Sogar in seiner menschlichen Erscheinung war Gott seinen Mitmenschen des Öfteren so ein bisschen unheimlich. Vielleicht, weil sie keine Mitgötter waren. Jesus konnte übers Wasser gehen und durch Wände, Kranke heilen, wusste, was andere dachten. Und wenn ich die Himmelfahrt richtig verstanden habe, war es auch ohne Raketenantrieb für ihn kein Problem, die Schwerkraft zu überwinden. Das klingt doch schwer nach einem X-Men. Kann sehr hilfreich sein, aber ist auch ein bisschen unheimlich. Wenn er aber kommt, der große Gott, der Starke, und unser Freund sein will, was tun wir dann? Laufen wir davon? So wie das Volk Israel am Sinai. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose, rede du mit uns. Wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden. Wir könnten sonst sterben. 2. Mose 20, 18 bis 19. Oder sagen wir, wie der Prophet Jesaja, als Gott ihm erschien: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Jesaja 6, 5. Das klingt alles nach schwer beeindruckt, aber nicht unbedingt nach dem Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Gottes Macht, Gottes Größe, Gottes Geist, Gottes Stimme, die haben die zwar erschüttert, aber sie sind ihnen nicht ins Herz gegangen. Waren die so viel anders als wir? Das haben die nicht gepackt. Was ist passiert, dass wir hier stehen, dass wir stattdessen Gott von Du zu Du begrüßen und ihm "Ich lieb dich, Herr" singen, nicht nur ohne rot zu werden, sondern ohne Angst zu haben dabei? Wir wissen ja, Furcht ist nicht in der Liebe, 1. Johannes 4, 18. Was hat uns diese Fremdheit genommen und die Furcht? Naja, vielleicht nicht alle Furcht, Ehrfurcht sollte schon noch ein bisschen übrig sein, aber lähmende Angst empfinden wir keine, wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir an Gott denken und beten. Was ist passiert? Wir alle wissen es. Wir predigen es. Wir glauben es. Aber wir machen uns nicht immer bewusst, wie seltsam, wie ungewöhnlich und wie unglaublich es eigentlich ist. Weihnachten ist passiert. Ostern ist passiert. Pfingsten ist passiert. Gott, der große Gott, hat sich uns ganz neu auf ganz andere Weise offenbart als vorher. In Schwachheit statt in Stärke. Der gewaltige Gott, der Planeten in die Sternenfelder gesät hat, hat sich so klein gemacht, dass er in den Mutterschoß Marias passte. Der Gott, der die Gesetze der Natur erschuf, hat sich selbst eben diesen Gesetzen unterworfen. Der Schwerkraft, der Zeit, der Begrenztheit. Ja, mehr noch als das. Er machte sich selbst so schwach, dass er Bedürfnisse hatte. Maria gab ihm, als er ein Säugling war, die Brust, damit er nicht verhungerte. Er spürte Hitze und Kälte. Er musste Kleidung tragen, damit er nicht fror. Er arbeitete im Schweiß seines Angesichts. All das nichts Besonderes für uns, aber dass sich einer freiwillig darauf einlässt, das ist schon was Besonderes. Hatte Gott doch nicht nötig, oder? Gut, das könnte man jetzt noch als Tourismusprogramm abhaken, so wie reiche Leute manchmal in einen Slum gehen und für einen Tag Obdachlose spielen, gibt's mittlerweile so zum Buchen. Vielleicht wollte Gott einfach mal sehen, wie es ist, ein Mensch zu sein. Da ist laut Bibel sogar was dran, allerdings nicht im Sinn einer Touristenattraktion, sondern im Sinne eines lebenslangen Bemühens, einer von uns zu werden, um uns zu verstehen. So wie Missionare hautnah bei einem eingeborenen Stamm leben, um lebendiges Wort Gottes für sie zu werden. So lebte Jesus unter uns, um lebendiges Wort Gottes zu sein. Keine Ahnung, was als Motiv da überwiegt, dass wir ihn dadurch besser verstehen oder dass er uns besser versteht. Jedenfalls können wir Jesus, der in unsere Haut geschlüpft ist, nie vorwerfen: Versetz du dich doch mal in meine Lage. Du hast doch keine Ahnung. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit uns leiden in unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Hebräer 4,15. Für einen jeden hohen Priester ist Einfühlungsvermögen eine ganz wesentliche Voraussetzung. Denn jeder hohe Priester, der von den Menschen genommen ist, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. Und jetzt kommt's, er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Hebräer 5, 1-2. Nun könnte man sagen, schön, Gott selbst ist in unsere Schwachheit gekommen, damals vor 2000 Jahren, für eine Weile, hat Feldforschung betrieben. Vermutlich hat er in seinem Büro im Himmel ein paar nette Schnappschüsse von seinen Jüngern, die ihn daran erinnern, wie es war, ein Mensch zu sein. Aber das ist vorbei, jetzt regiert er wieder in Macht und Stärke. Und was hat sich dadurch groß geändert? Aber Gott ist noch einen ganzen Schritt weitergegangen. Er kam nicht nur in unsere Schwachheit, er nahm sie auf sich und er trägt sie noch immer. Und das hat für uns gewaltig etwas verändert und tut es noch. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. So lesen wir Matthäus 8,17 nach Jesaja. Am Kreuz macht sich der vollkommene Jesus vollkommen schwach. Er hätte mit seinen Weltschöpfungsmuckis die Römer verdreschen können. Ja, so wie bei Asterix und Obelix. Er hat's nicht getan. Er hätte seine Haut so hart wie Diamant machen können, dass die Nägel der Kreuziger nicht durchgedrungen werden. Was für ein frustrierender Tag für einen Kreuziger. Da kommt nichts. Er hat es nicht getan. Er hat sich schwach gemacht. Um unsretwillen. Und damit hat er seine einzige wahre Schwäche offenbart. Die, dass er uns liebt. Dass er eine Schwäche für uns hat. Diese Schwäche sehnt sich nach unserer Liebe, so wie unsere Bedürftigkeit sich nach seiner Stärke sehnt. Und das ist bei ihm kein gedanklicher Unfall, kein hormoneller Ausnahmezustand, der seltsames Verhalten hervorbringt, wie es unser Verliebtsein manchmal tut. Das ist bei ihm ein Prinzip, das einen Sinn hat. Ein Prinzip, das uns mit ihm verbindet, wie es nichts anderes könnte. Ein Prinzip, das wir sogar verstehen können, weil es bereits schöpfungsmäßig in uns angelegt ist und weil wir es als Gemeinde Christi widerspiegeln. Schöpfungsmäßig, eins der Bilder, mit denen die Beziehung von Gott und Mensch beschrieben wird, ist das von Bräutigam und Braut, Mann und Frau, die unterschiedlich sind, aber sich gegenseitig ergänzen. Und gemeindemäßig, wir alle haben unterschiedliche Begabungen, aber keiner hat alle. Wir brauchen einander. Dazu mal ein spielerischer Vergleich. Wer von euch legt gern Puzzle? Hand hoch. Einer, zwei, drei. Wunderbar. Ich bin in einer spielfreudigen Gemeinde, das ist gut. Habt ihr schon mal ein Jesusbild gelegt? Nee? Mit 1000 Teilen? Nee? Okay, gut. Wäre doch mal eine Aufgabe. Macht mal doch. So 1000 Teile Jesus-Puzzle. Wie er daran arbeitet und guckt, dass er das alles richtig zusammenkriegt. Das Spannende an so einem Puzzle ist ja, dass da so viele unterschiedliche Teile letztendlich doch zusammenpassen. Teile, denen man es auf den ersten Blick gar nicht ansieht. Die einen haben da was Herausragendes, die anderen dort. Die einen haben da Vertiefungen, die anderen dort. Und so ein Puzzleteil für sich sieht zwar interessant aus, aber das ganze Bild zeigt es nicht. Ein stimmiges Ganzes ist es auch nicht. Kann es auch nicht sein. Darf es auch nicht sein. Stellen wir uns vor, so ein Puzzleteil wäre so, wie wir uns manchmal so als Menschen gerne sehen würden oder idealisieren. Das Leben ist rund, die Mitte ist klar. Und was spricht auch dagegen? Die Sonne ist ja auch rund, die Erde ist rund. Und zum inneren Kreis zu gehören, ist ja eine schöne Sache. Die vollkommenste Form ohne Ecken und Kanten ist nun mal ein Kreis. Nur ein Puzzle aus lauter Kreisen ergebe kein zusammenhängendes Bild. Da ist eine Menge ungenutzter Raum dazwischen. Wer danach trachtet, dass sein Leben rund ist, so rund ist, dass er die anderen gar nicht braucht, der wird mit ihnen nur wenig Berührungspunkte haben. Da ist eine Menge leerer Raum, eine große Zusammenhanglosigkeit. Also doch besser keine Kreise als Puzzleteile. Da sind sie nicht so ideal. Gut, schneiden wir eben das Jesusbild in Rechtecke. Die passen nahtlos aneinander. Nur ineinander greifen sie nicht. Auch so kann man sein Leben sehen. Alle Ecken und Kanten möglichst begradigt. Wir haben das Herz im rechten Eck, sind rechtgläubig, rechtschaffen, gerechteckig. Zusammengelegt ergeben wir ein Bild. Aber dieses Bild hält nicht zusammen. Ein normales Puzzle hingegen sieht auf den ersten Blick nur nach Chaos aus, wenn wir die Schachtel öffnen. Da hat schon einmal einer kräftig geschüttelt vorneweg und da quellen dir die Teile entgegen und du guckst erstmal, ob du die Ränder findest, damit du dich orientieren kannst. Aber mit der Zeit, wenn man sich ein bisschen Mühe macht, so wie du, dann ergibt sich doch irgendwann so nach und nach ein Bild daraus. Die Teile fügen sich auf wunderbare Weise ineinander. Vorsprünge und Vertiefungen ergänzen sich sehr individuell, aber sie ergänzen sich. Und ähnlich ist das mit uns als Bild Christi. Unsere Stärken und Schwächen, Talente und Bedürfnisse ergänzen sich. Vermutlich erzähle ich euch da nichts Neues. Ihr wisst schon längst, dass es Gottes Plan ist, dass wir einander ergänzen. Ihr wisst auch, dass er eine Schwäche für uns hat. Gott will Gemeinschaft und nimmt dafür einiges in Kauf. Danke Gott, Halleluja. Und das beklatschen wir mal kräftig und dann gehen wir nach Hause. Tja, das wäre zu früh, denn da wird's erst richtig spannend. Denn dass der starke Gott sich in Schwachheit offenbart, unsere Schwachheit trägt, ja sie sogar nutzt, um Zusammenhalt zu schaffen unter den Menschen, das stellt nicht nur unsere Wertmaßstäbe, die wir in unserer Kultur gelernt haben, auf den Kopf, das eröffnet uns als Christen einen ganz neuen Weg. Geben wir es doch zu. Ausnahmen sind willkommen, aber geben wir es doch zu. Keiner von uns ist gerne schwach. Wir wollen stark sein, durchsetzungsfähig, was hermachen, uns einen Namen machen, auch als Christen. Auch da habe ich den Eindruck, dass wir überwiegend nach der Macht und der Herrlichkeit in Ewigkeit Amen streben. Nach der, wie hast du gesagt, 10.000 Leute Megachurch oder andere Dinge, die uns irgendwo immer beeindrucken. Das ganze Mittelalter war ja voll davon. Also interessante Kathedralen, möglichst riesig. Das sollte alles immer diese Größe und Stärke Gottes widerspiegeln. Ja, und wir stehen manchmal da, 3, 4, 5 Hanseln, die es dann schaffen, noch nicht mal gemeinsam zu singen und denken sich, das spiegelt jetzt Gott wieder. Okay. Ja. Der Franziskaner Pater Richard Rohr sagte dazu, menschliche Stärke bewundert Autonomie. Gottes Geheimnis beruht auf Gemeinsamkeit. Wir schätzen Kontrolle, Gott, so scheint es, liebt die Verletzlichkeit. Mit der Offenbarung Gottes in Schwachheit rang auch Saulus von Tarsus, ein weltgewandter Römer und rabbinischer Schüler, saß zu Füßen Gamaliels. Da konnte man schon mal mit angeben, gute Referenzen, ja. Und er, der gewiss kein Weichei war, auch kein Dummkopf, hatte versucht, Gott aus eigener Kraft und in seinen eigenen Vorstellungen zu dienen und war damit erfolgreich? Nein, gescheitert, und zwar brutal. Und Gott warf ihn vom hohen Ross, führte ihm seine Verblendung vor Augen, indem er ihn 3 Tage lang blind sein ließ. Und auch später konfrontierte er ihn immer wieder damit, dass er kein Übermensch war, ließ bei ihm Leiden und Unfälle zu und sagte zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, 9. Ich weiß, ihr habt euch schon gewundert, wann der Vers endlich kommt. Hier ist er. Okay. Und in dieser Ergänzung von Gottes Kraft und seiner Schwachheit, seiner eigenen, wurde Saulus zu Paulus, wurde aus dem Verfolger der Christen, der Apostel der Heiden, und es wurde sein Bekenntnis, die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. 1. Korinther 1, 25. Wenn wir Paulus ernst nehmen, wenn wir die Bibel ernst nehmen, also jetzt ernst nehmen im Sinn von, er hat was Wahres gesagt, nicht von, er ist ein humorloser Knochen, okay, und ich denke, das tun wir, dann haben wir eine Herausforderung an uns und unser Leben. Dann haben wir Hausaufgaben vor uns. Nämlich darin, andere und uns auch selbst in den Schwächen anzunehmen und sie gerade darin Wirkungsfelder Gottes sein zu lassen. Darin es auszuhalten, zu lieben und geliebt zu werden. Denn wer wirklich liebt, der macht sich immer auch verletzbar und schwach. Wir haben die Herausforderung darin, an Gottes Kraft und Gegenwart auch da zu glauben, wo wir aktuell nur Defizite sehen. Das ist der Spirit. Das ist das Geheimnis, das am Kreuz offenbart wurde, das aber nur wenige wahrnehmen und ergreifen. Denn unsere ungekreuzigte Natur kann damit nichts anfangen. Gott macht sich schwach, offenbart sich nicht nur durch Stärke, legt sein Erbarmen in erbärmliche Hände. Was soll das denn? Gottes Geist aber spricht zu unserem Geist: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist ein Trost für die Schwachen. Das ist eine Herausforderung für die Starken. Das ist der Weg, der ans Kreuz führt und von dort aus weiter. Es gibt keine Abkürzung am Kreuz vorbei, direkt zu Ostern und Pfingsten, wie wir sie gerne manchmal hätten. Denn der Geist der Kraft wurzelt in der Schwachheit. Und das ist der echte Stoff. Alles andere sind nur Versuche, ihn billig nachzuahmen. Amen.